Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, herzlich willkommen zur Sendereihe Katechismus. Ich darf als Referenten ganz herzlich begrüßen Dekan Ludwig Gschwind aus Ursberg-Mindelzell. Guten Tag, Herr Dekan.
Grüße Gott.
Wir sind im Katechismus an dem großen Thema der Sakramente, die Taufe. Und wir sind am sechsten Abschnitt, die Notwendigkeit der Taufe. Lieber Dekan Gschwind, ich beginne gleich mit dem Abschnitt, ihn vorzulesen, und dann gehen wir ins Detail. Der Herr selbst sagt, dass die Taufe heilsnotwendig ist. Darum hat er seinen Jüngern den Auftrag gegeben, das Evangelium zu verkünden und alle Völker zu taufen. Die Taufe ist für jene Menschen heilsnotwendig, denen das Evangelium verkündet worden ist und die Möglichkeit hatten, um das Sakrament zu bitten. Die Kirche kennt kein anderes Mittel als die Taufe, um den Eintritt in die ewige Seligkeit sicherzustellen. Darum kommt sie willig dem vom Herrn erhaltenen Auftrag nach, allen, die getauft werden können, zur Wiedergeburt aus Wasser und Geist zu verhelfen. Gott hat das Heil an das Sakrament der Taufe gebunden, aber er selbst ist nicht an seine Sakramente gebunden.
Also wenn man den letzten Satz da liest, da könnte man die Hände in den Schoß legen und sagen, der liebe Gott sorgt schon dafür, dass die alle am Schluss in den Himmel kommen. Aber so hat die Kirche eigentlich nie gedacht. Von Anfang an waren es die Jünger, die hinausgegangen sind, um wirklich die frohe Botschaft allen Menschen zu verkünden. Denken Sie nur an die Apostel, die jeder von ihnen ging woanders hin, der heilige Thomas bis nach Indien, der heilige Petrus bis nach Rom. Sie sind überall hingegangen, um die frohe Botschaft zu verkünden. Und es war immer durch die Jahrhunderte hindurch das Anliegen von gläubigen Menschen, dass sie den Glauben weitergetragen haben, dass sie die Verkündigung weitergetragen haben. Es war immer ein Zeichen für eine blühende Kirche, wenn sie missionarisch war. Denken Sie nur daran, wie die Jesuiten im 16. Jahrhundert nach Südamerika gegangen sind, nach China, der heilige Franz Xaver. Er hatte die halbe Welt durcheilt, um Menschen für Christus zu gewinnen, ihnen die frohe Botschaft zu verkünden, sie zu taufen, und dann ist er weitergezogen. Oder denken Sie an Johann Michael Seiler, der eingetreten ist bei den Jesuiten und der natürlich dann ereilt worden ist von der Aufhebung der Jesuiten. Auch er wollte als Missionar hinausziehen. Philipp Jenningen wollte als Missionar nach China gehen. Und dann haben ihm die Oberen gesagt, dein China, das ist das Herzfeld, das ist das Ries, dorthin sollst du gehen und die frohe Botschaft verkünden. Durch die Jahrhunderte, und durch, denken Sie an das 19. Jahrhundert, wie viele Missionare damals von Deutschland aus aufgebrochen sind, um wirklich in aller Welt die frohe Botschaft zu verkünden, Menschen zu taufen, hinzuführen zu Christus. Und gleichzeitig haben sie die Kulturen erforscht, gleichzeitig haben sie uns wirklich etwas vermittelt von der Weite der Welt. Heute ist die Kirche in Deutschland, könnte man sagen, müde geworden. Der missionarische Aufbruch, der ist heute nicht da. Heute kommen Geistliche aus Indien, aus Afrika zu uns nach Deutschland, um die Pfarreien zu betreuen. Und dafür müssen wir ja auch dankbar sein, für dieses missionarische Zeugnis. Aber wie gesagt, wir können die Hände nicht in den Schoß legen. Wir müssen, das ist der Auftrag des Herrn, geht hin in alle Welt und lehrt alle Völker und tauft sie. Aber wie gesagt, im letzten Satz heißt es, Gott hat das Heil an das Sakrament der Taufe gebunden. Es heißt im Evangelium, wer glaubt und sich taufen lässt, der wird gerettet. Aber Gott selbst ist nicht an seine Sakramente gebunden, heißt er im zweiten Teil dieses Satzes. Und da heißt der liebe Gott, hat natürlich immer die Möglichkeit seiner Barmherzigkeit, seiner Liebe, wo er Menschen dann schließlich doch noch zum Heil führt. Aber diese Wege, die wissen wir ja nicht. Aber er, der Herr selber, hat uns diesen Auftrag gegeben. Und es ist ja schön, dass heute Missionare von Afrika, oder denken Sie an Indien. Da gehen die Missionare inzwischen nach Nordindien, um dort die frohe Botschaft zu verkünden. Indien ist ja ein riesiger Halbkontinent und da gibt es noch viel zu tun. Aber es ist auch eine schwierige Situation. dass wir erleben ja immer wieder, dass Missionare dort verfolgt werden. Wir sollten auch viel mehr für die verfolgte Kirche beten, wo Missionstätigkeit mit großen Schwierigkeiten versehen wird. Denken Sie nur an die ganzen Länder des Islam. Wenn dort einer Christ wird, der spielt mit dem Leben.
Der Gang schwindt. Jetzt steht hier der Satz, den Sie selbst schon wiederholt haben. Gott hat das Heil an das Sakrament der Taufe gebunden. Und die ersten Jünger und Apostel sind hinausgegangen und haben getauft, haben diesen Auftrag weitergeführt, in Empfang genommen und auch ernst genommen. Wie war das mit den ersten Jüngern? Weil uns ist ja, soweit ich weiß, nichts überliefert. Die waren ja nicht getauft. Auch der Paulus, meines Wissens nach, ist nirgends berichtet, dass er getauft ist.
Ja, also beim heiligen Paulus, da wäre ich schon vorsichtig. Beim heiligen Paulus wäre ich schon vorsichtig. Aber bei den Aposteln, da war es ja so, dass sie durch das Pfingstfest eigentlich diese Taufe wiedergeboren worden sind durch den Heiligen Geist. Das war sozusagen im Feuer, wurden sie getauft.
Okay, gut. Das war einfach die Frage, wo ich mich gestellt habe, weil wir haben das Erlebnis bei Jesus, wir lesen das sehr eindrücklich in den Evangelien, dass er von Johannes, dem Täufer, getauft worden ist.
Ja, das war ja eine Bußtaufe.
Das war eine Bußtaufe.
Das war ja etwas anderes.
Genau, und dann aber wie Jesus den Auftrag weitergibt an die Jünger, aber er selbst hat ja in dem Sinne jetzt nicht getauft.
Nein, das ist der Auftrag an die Jünger. Das ist nach Pfingsten, am Pfingstsonntag geschehen die ersten Taufen. Ja?
Sehr gut.
Am Pfingsten, da fängt der Petrus, der Johannes, die fangen an zu taufen und 3000 haben sie getauft am Pfingsten.
Gehen wir weiter im Katechismus, den nächsten Abschnitt. Die Kirche ist von jeher der festen Überzeugung, dass Menschen, die wegen des Glaubens den Tod erleiden, ohne vorher die Taufe empfangen zu haben, durch ihren Tod für und mit Christus getauft werden. Diese Bluttaufe sowie das Verlangen nach der Taufe bringen die Wirkung der Taufe hervor, ohne selbst Sakrament zu sein.
Ja, also das ist in Zeiten der Verfolgung, das kann man ja also gerade in der frühen Christenheit immer wieder erleben, dass manche noch nicht getauft waren, also Katechumenen waren und die mit hinein in die Verhaftungswelle geraten sind, aber dann sich nicht hinausgeredet oder herausgeredet haben, sondern den Tod auf sich nahmen. Und hier, das ist eine begierte Taufe, sind sie Christen geworden, also haben Teil am Sakrament.
Gehen wir weiter im Text, der sich mit etwas Ähnlichem befasst. Den Katechumenen, die vor der Taufe sterben, sichert das ausdrückliche Verlangen nach der Taufe, die Reue über ihre Sünden und die Liebe jenes Heils zu, das sie nicht durch das Sakrament empfangen konnten.
Ja, also die Katechumenen, das sind diejenigen, die sich auf die heilige Taufe vorbereiten. Und nachdem das ja manchmal ein langer Prozess ist, der sich über vielleicht 2 Jahre hinzieht, wir können das in Afrika erleben, in Asien. Und jetzt könnte es sein, dass irgendeine Seuche ausbricht und dann stirbt so ein Katechumene. Und es ist keiner da, der ihm dieses Sakrament spenden kann. Dann wird er eben auch in der Gnade sterben.
Okay. Da Christus für alle gestorben ist und da es in Wahrheit nur eine letzte Berufung des Menschen gibt, nämlich die göttliche, müssen wir festhalten, dass der Heilige Geist allen die Möglichkeit anbietet, sich mit diesem österlichen Geheimnis in einer gottbekannten Weise zu verbinden. Jeder Mensch, der ohne das Evangelium Christi und seine Kirche zu kennen, nach der Wahrheit sucht und den Willen Gottes tut, soweit er ihn kennt, kann gerettet werden. Man darf annehmen, dass solche Menschen ausdrücklich die Taufe gewünscht hätten, falls ihnen deren Notwendigkeit bewusst gewesen wäre.
Also da geht es eben um die Rettung all derer, die nicht Christen geworden sind. Also da könnten wir jetzt die ganzen Heiden und all das hineinnehmen, die Muslime, alle, die Buddhisten, die Hinduisten, alle können es da hineinnehmen. dass wenn, da heißt es jetzt also, wenn sie nach der Wahrheit streben, also die Wahrheitssuche, das ist das Entscheidende, Wichtige, dass sie nach der Wahrheit streben, nach ihrem gewissen Leben im Grunde genommen. Wenn sie das Gute in allem wollen und tun, dann sind sie auf dem Weg. Und dann wird sicher, das wissen wir ja nicht, was im Tod dann geschieht, ob sie dann ein Aufleuchten Christi sehen und da sich letztendlich für ihn entscheiden. Also das sind Dinge, wo wir ja nicht so dahinter schauen.
Jetzt sind wir natürlich heute in einer aufgeklärten Gesellschaft. Das heißt, wie Sie das eben berichtet haben, manche lesen über den christlichen Glauben, über das Internet, aber natürlich lesen Menschen auch über andere Religionen, vermutlich über Buddhismus, über Muslime. Und wenn jetzt jemand in der aufgeklärten Welt, in der westlichen Welt, wirklich auf der Suche ist nach der Wahrheit und sich aber noch nicht entschieden hat, würden Sie da auch sagen, er hat das Bestreben gehabt, die Wahrheit, das Wirkliche zu suchen?
Ja, sicher. Ich meine, wenn einer sucht, dann ist er immer, bemüht er sich ja drum. Und wenn er sein Leben entsprechend ausrichtet nach dem Guten, Wahren und Rechten, dann ist er auf dem richtigen Weg.
Okay, der nächste Abschnitt. Was die ohne Taufe verstorbenen Kinder betrifft, kann die Kirche sie nur der Barmherzigkeit Gottes anvertrauen. Wie sie dies im entsprechenden Begräbnisritus tut, das große Erbarmen Gottes, der will, dass alle Menschen gerettet werden, und die zärtliche Liebe Jesu zu den Kindern, die ihn sagen lässt, lass die Kinder zu mir kommen, hindert sie nicht daran. Berechtigt uns zu der Hoffnung, dass es für die ohne Taufe gestorbenen Kinder einen Heilsweg gibt. Die Kirche bittet die Eltern eindringlich, die Kinder nicht daran zu hindern, durch das Geschenk der heiligen Taufe zu Christus zu kommen.
Ja, da ist jetzt zunächst natürlich an die Kinder gedacht, die oft unmittelbar entweder bei der Geburt oder unmittelbar nach der Geburt sterben und es oder eben vor der Geburt schon sterben. Das gibt es ja auch immer wieder. Und das ist ja immer für die Eltern ein großes Leid. Und was geschieht mit diesen Kindern? Diese Frage stellt sich immer wieder. Aber das müssen wir einfach der Barmherzigkeit Gottes überlassen. Aber man sollte dann schon auch eben Gott bitten, er möge diese Kinder aufnehmen in seine Liebe, in seine ewige Freude. Das ist ja nie von Schaden, wenn man für jemanden betet.
Wir kennen das ja, dass für die totgeborenen Kinder, für die Frühchen, die gestorben sind, dass es da ein gemeinsames Begräbnis gibt. Da sucht man sich meistens einen Termin im Herbst oder im Frühjahr. Zwei Termine gibt es in großen Städten oft. Und dann werden diese Kinder gemeinsam begraben.
Ja, es gibt also in vielen Friedhöfen inzwischen Orte, wo diese Kinder bestattet werden. Das hat es früher ja nicht gegeben. Das ist also erst in den letzten Jahren ist das Bewusstsein dafür ganz stark gewachsen.
Radio Horeb Katechismus, am Mikrofon ist Michael Wielert und im Gespräch als Referent ist Dekan Gschwind aus Ursberg-Mindelzell. Wir haben soeben den ersten Abschnitt, den Abschnitt Nummer 6, die Notwendigkeit der Taufe gehört und gehen gleich über zu dem Abschnitt Nummer 7, die Taufgnade. Die verschiedenen Wirkungen der Taufe werden durch die sichtbaren Elemente des sakramentalen Ritus bezeichnet. Das Eintauchen in Wasser ist ein Sinnbild des Todes und der Reinigung, aber auch der Wiedergeburt und Erneuerung. Die beiden Hauptwirkungen sind also die Reinigung von den Sünden und die Wiedergeburt im Heiligen Geist.
Ja, das sind sehr starke Symbole, die sich da ausdrücken, aber die dann auch eine Wirklichkeit ausdrücken, dass man hineingestorben ist in den Tod Christi und mit ihm auferstehen darf, dass wir mit unserem Leben hineinsterben in Christus, aber auch berufen sind zur Auferstehung, dass wir gereinigt werden von aller Schuld. Jesus hat uns ja durch seinen Tod am Kreuz erlöst und das wird deutlich in der heiligen Taufe, diese Gnadenwirkung, die vom Kreuz ausgeht. Jesus reinigt uns, er wäscht uns rein von aller Schuld, vor allen Dingen von der Erbschuld, also von Adam und Eva. Er ist ja der zweite Adam. So wie durch Adam die Schuld in die Welt kommt, kommt durch Christus die Befreiung von der Schuld. So wie durch Adam alle sterben, dürfen wir mit Christus auferstehen. Also das sind ganz starke Dinge, die da in der heiligen Taufe deutlich werden. Also Reinigung von den Sünden und Wiedergeburt im Heiligen Geist. Also das ist natürlich auch etwas Wichtiges, dass man dran denkt, dass der Heilige Geist wirksam ist. Wenn ein Kind getauft wird, ist sozusagen der Himmel offen und der Vater sagt, dies ist mein geliebtes Kind, und gleichzeitig ist es der Heilige Geist, der über diesem Kind schwebt und eine ganz großartige Geschichte bei jeder heiligen Taufe. Da kann man gar nicht genug sich freuen drüber. Der Vater des Origenes, der ist vor seinem Sohn niedergekniet. Als sein Sohn getauft worden ist, ist der Vater niedergekniet, weil er gesagt hat, das ist ein so großes Geschehen, die heilige Taufe, da kann man gar nicht dankbar genug sein, da muss man niederfallen und Gott loben und preisen.
Wir hatten das ja schon in den Sendungen zuvor, dass in der Ostkirche Taufe, Firmung und Eucharistie sozusagen in einem vollzogen wird an den Kindern. Und bei uns ist das ja getrennt. Wir haben zuerst die Taufe, dann die erste Kommunion und dann die Firmung. Man darf aber in dem Falle nicht sagen, dass der Heilige Geist erst ab der Firmung eine Rolle spielt oder da ins Geschehen eingreift, sondern bereits bei der Taufe.
Ja, ja. Aber sagen wir, die ganze Fülle, die wird dann in der heiligen Firmung deutlich. So wie also bei den Gläubigen von Samaria, die also zunächst nur getauft worden sind und den Heiligen Geist, also die Firmung noch nicht empfangen haben.
Gehen wir weiter im Text zur Vergebung der Sünden. Durch die Taufe werden sämtliche Sünden nachgelassen. Die Erbsünde und alle persönlichen Sünden sowie die Sündenstrafen. In denen, die wiedergeboren sind, verbleibt nichts, das sie am Eintritt in das Reich Gottes hindern würde. Weder die Sünde Adams noch die persönliche Sünde, noch die Folgen der Sünde, deren schlimmste die Trennung von Gott ist.
Ja, diese Tatsache hat dann zu gewissen Zeiten der Kirchengeschichte dazu geführt, dass manche Leute ewig gewartet haben mit der heiligen Taufe, damit sie ganz sicher in den Himmel kommen. Aber es ist eine gefährliche Geschichte, man könnte auch dann sterben, ohne dass man die heilige Taufe empfangen hat. Also da hat man manchmal die Taufe ganz weit hinausgeschoben, um ja im Stand der Gnade sterben zu können. Das wäre natürlich auch nicht das Richtige.
Jetzt könnte man natürlich sagen, was natürlich nicht geht, aber ich lasse mich denn einfach nochmals taufen.
Nein, das kann man nicht. Taufen ist einmal und unwiederbringlich. Also da, das nimmt einem keiner mehr weg. Die Taufe ist ein unauslöschliches Merkmal. Also da geht nichts mehr.
Jetzt haben wir ja aber an verschiedenen Stationen in unserem Leben eine Tauferneuerung. Ich kann mich jetzt da nicht dran erinnern. Es ist schon eine ganze Zeit lang her, dass ich bei einer Krankensalbung dabei war. Die Frage, ist auch in der Krankensalbung sowas wie eine Tauferneuerung mit drin?
Nein.
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 Gut. Habe ich jetzt eventuell gedacht, das wäre eine Möglichkeit. Aber man könnte das zum Beispiel auch machen, zum Beispiel sagen, wenn jetzt jemand das wünscht, er möchte eine Tauferneuerung machen, könnte man das auch feiern.
Ja, aber bei der Krankensalbung, da wird man wohl eher dann noch einmal das Leben rekapitulieren und das kommt darauf an, wie der beieinander ist und da spielen ja verschiedene Faktoren auch eine Rolle.
Gut. Gehen wir weiter im Text. Im Getauften verbleiben jedoch gewisse zeitliche Folgen der Sünde. Leiden, Krankheit, Tod, Gebrechen, die mit dem Leben gegeben sind, etwa wie Charakterschwächen, sowie eine Neigung zur Sünde, die von der Tradition als Konkupiszenz, Begierlichkeit oder bildhaft als Herd der Sünde bezeichnet wird. Da die Begierlichkeit für den Kampf zurückgelassen ist, kann sie denen, die nicht zustimmen und mit Hilfe der Gnade Christi Jesu mannhaft widerstehen, nicht schaden. Vielmehr wird sogar wer recht gekämpft hat, den Kranz erhalten.
Ja, also die Neigung zur Sünde bleibt erhalten, also auch wenn die Erbschuld abgewaschen wird in der heiligen Taufe, so bleiben doch Leiden, Krankheit und Tod. Also das, was sozusagen durch den Sündenfall Adams in die Welt gekommen ist, das bleibt erhalten. Jeder von uns muss einmal sterben. Bei Adam und Eva, da heißt es ja im Paradies, wenn ihr von dem Baum esst, dann müsst ihr sterben. Sie essen davon, werden aus dem Paradies vertrieben und all ihre Nachkommen sind jetzt in dieser Folge beschädigt, müssen also sterben. Und Dornen und Disteln wird die Erde tragen. Das ist also nicht weggenommen. Krankheit, Gebrechen, all das gehört mit zum menschlichen Leben. Aber auch die Neigung zur Sünde. Jeder Mensch ist gefährdet, ständig gefährdet. Ein Leben lang haben wir mit Versuchungen zu kämpfen, ein Leben lang müssen wir ringen und manchmal machen wir Fortschritte, manchmal fallen wir wieder. Ich meine, da ist ja das Sakrament der Buße eine große Hilfe, dass wir immer wieder uns auf unser Ziel hin ausrichten. Das ist ja ein ganz großes Geschenk, das der auferstandene Heiland uns am Ostersonntag gemacht hat. Die Begierlichkeit des Menschen, die ist einfach vorhanden. Die Augen, das, was wir hören, das, was wir reden. Also da ist so vieles drin. Und gerade der moderne Mensch ist in manchem sogar noch viel mehr gefährdet, als es Leute in früheren Zeiten war. Wenn Sie bloß denken, was heute alles auf so einen jungen Menschen einströmt, ist ja unglaublich, mit was der fertig werden muss.
Katechismus bei Radio Horeb. Als Referent ist uns zugeschaltet Dekan Ludwig Gschwind und wir haben eine erste Hörerin, die Frau Adam. Guten Tag, Frau Adam.
Ja, guten Tag. Sie haben da vorhin gesprochen wegen den ungeborenen Kindern. Ja, ich bete jeden Tag. Da ist wunderbar ein Bild beim Vater Unser. Und das zeigt Gott Vater oben, unten ist der Sohn mit Johannes dem Täufer und Maria. Und da rundherum sind Engel und Menschen, alles Mögliche. Und da ist so ein Wunderbogen, da sieht man das so schön, da sind nur Menschenköpfchen und Flügelchen dran. Und da denke ich immer an die ungeborenen Kinder. Gott hat doch mit denen auch Barmherzigkeit und er hat doch Möglichkeiten, unendlich viele, auch die glücklich zu machen. Da denken wir, die haben noch gar kein Leib, aber es ist ein menschliches Köpfchen.
Ja, das ist ein sehr schöner Gedanke. Und das erinnert natürlich auch an die Putten.
An die Putten auch? Das sind doch vielleicht die ganz kleinen Kinder.
Die Putten, die haben ja, das hängt ja auch damit zusammen, dass in der damaligen Zeit so viele Kinder sehr früh gestorben sind. Die Kindersterblichkeit war ja damals im 17., 18. Jahrhundert ungeheuer groß. Und wenn Sie da in die Taufbücher hineinschauen, die Kinder sind oft unmittelbar nach der Taufe gestorben. Es sind ja wenig Kinder, wenn Sie zum Beispiel an die Familie Mozart denken, wenn ich mir jetzt recht erinnere, haben die 6 Kinder gehabt, aber nur 2 durchgebracht. nämlich den Wolfgang und das Nannerl. Mhm. Und so war es in vielen Familien. Die haben 12 Kinder gehabt und vielleicht bloß 4 durchgebracht.
Ja.
Und das war für die Leute schon ein ganz großer Schmerz.
Ja. Ich habe über 4 Brüder, die ganz klein gestorben sind. Ich bin das 10. Also wir leben nur noch zu zweit.
Ja.
Und da denke ich mir immer, wenn ich da das Betende und diese, weil es sind ja der Butten auch dabei und diese Köpfchen nur, denke ich mir, also die einen 4 Brüder sind garantiert schon im Himmel.
Ja.
Was mit den anderen 4 Geschwistern ist, naja.
Also das tun wir dem lieben Gott überlassen.
Überlassen wir dem, ja.
Und ich meine gerade, wenn wir da für sie beten und das wird ja dann auch wieder, es geht ja kein Gebet verloren.
Ja, und Gottes Barmherzigkeit ist so groß, da denke ich mir immer, denn das werden ja so unendlich viele, die ungeboren sind. Gott hat sicher Mittel und Wege.
Ja, ja.
Vielen Dank für Ihren Anruf.
Ich danke Ihnen auch. Wiederhören.
Einen schönen Nachmittag noch. Wiederhören.
Danke Ihnen auch. Tschüss.
Wir gehen noch etwas weiter im Text, Dekan Gschwind, mit dem Abschnitt Eine neue Schöpfung. Die Taufe reinigt nicht nur von allen Sünden, sondern macht den Neugetauften zugleich zu einer neuen Schöpfung. Können wir nachlesen beim 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 17. Zu einem Adoptivsohn Gottes. Er hat an der göttlichen Natur Anteil. Das wiederum kann man nachlesen beim 2. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 4. Ist Glied Christi, Miterbe mit ihm und ein Tempel des Heiligen Geistes.
Also da ist eine Fülle wieder angesprochen, was durch die heilige Taufe geschieht. Also eine ganz enge Verbindung mit Gott treten wir da. Wir werden Kinder Gottes. Da heißt es Adoptivsohn, also angenommen von Gott in ganz besonderer Weise. Eine neue Schöpfung. Da wird ja bei der heiligen Taufe im Ritus auch, das Taufkleid spielt ja da eine Rolle. Das will ja auch zeigen, du bist ein neuer Mensch geworden. Durch die heilige Taufe bist du ein neuer Mensch. Du hast ein neues Gewand angezogen. Und dann heißt es, ein Glied Christi. Also am Leibe Christi ein Glied. Ganz eng mit Christus verbunden. Christus das Haupt, wir alle sind Glieder am Leibe Christi. Und Erben des Himmels. Das ist ja etwas, wo uns auch immer wieder deutlich sein muss, dass wir Erben des Himmels sind. Dass wir, ja, für den Himmel geschaffen sind. Wenn einer in eine Familie hineingeboren wird und der Vater hat ein großes Vermögen, dann wird man einmal was erben. Dann kriegt man was. Und wir bekommen alles, nämlich den Himmel. Wir sind Miterben. Miterben, und das ist etwas Ungeheures. Erben des Himmels, ein Tempel des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist nimmt sozusagen von uns Besitz. Und er ist es, der unablässig dann zum Vater ruft, selbst wenn unsere Gebete versiegen würden. Es ist der Heilige Geist, der unablässig zum Vater ruft.
Die heiligste Dreifaltigkeit gibt dem Getauften die heiligmachende Gnade, die Gnade der Rechtfertigung, die ihn durch die göttlichen Tugenden befähigt, an Gott zu glauben, auf ihn zu hoffen und ihn zu lieben, die ihm durch die Gaben des Heiligen Geistes ermöglicht, unter dem Ansporn des Heiligen Geistes zu leben und zu handeln, und die ihn durch die sittlichen Tugenden befähigt, im Guten zu wachsen. So wurzelt der ganze Organismus des übernatürlichen Lebens des Christen in der heiligen Taufe.
Also da ist vom Gnadenleben die Rede, die heiligmachende Gnade, die uns in der heiligen Taufe geschenkt wird. Das ist also das Allergrößte, die heiligmachende Gnade. Die heiligmachende Gnade, die kann man freilich verlieren. Die kann man verlieren durch die Todsünde, wenn man mit Wissen und Willen in einer schwerwiegenden Sache ein Gebot Gottes übertritt. Dann würde man die heiligmachende Gnade verlieren. Das wäre also etwas ganz Schlimmes. Aber die heiligmachende Gnade, die befähigt uns, an Gott zu glauben, auf ihn zu hoffen, ihn zu lieben. Die drei göttlichen Tugenden bei jedem Rosenkranz erwecken wir die ja. Wenn wir den Rosenkranz beten, dann fangen wir ja immer mit dem Glaubensbekenntnis an und dann kommen die Erweckung der drei göttlichen Tugenden. Glaube, der in uns den Glauben vermehre, der in uns die Hoffnung stärke, der in uns die Liebe entzünde. Glaube, Hoffnung und Liebe, das sind tragende Dinge, die göttlichen Tugenden. Und dann die Gaben des Heiligen Geistes. Also die ganze Fülle der Gaben des Heiligen Geistes, die uns ermöglichen, so zu leben, wie Gott es will. Aber da muss ich halt immer wieder neu auch mein Ja sagen zum Willen Gottes. Und die ihn schließlich durch die sittlichen Tugenden befähigt, im Guten zu wachsen. Durch die Tapferkeit, die Gerechtigkeit, indem wir uns bemühen, uns in manchem einzuschränken, also Zucht und Maß gehört da auch dazu, also Mäßigung. Das alles müssen wir in unserem Leben immer wieder neu wecken, damit wir im Guten wachsen. Aufs Gute kommt es ja an und Gott gibt uns alle Möglichkeiten, alle Chancen. Und durch die heiligmachende Gnade ist eine solche Kraft in uns hineingelegt, dass wir mit der Gnade aber mitwirken müssen. Das ist das andere. Wir können nicht die Hände in den Schoß legen. Wir können nicht sagen, lieber Gott, das machst du. Sondern wir selber müssen uns anstrengen. Wir selber müssen in der Liebe Gottes bleiben.
Jetzt, wenn man die Worte hier liest, Gnade und Tugend, Dekan Gschwind, wir haben vorher schon erzählt von Jugendlichen, was auf die alles einströmt, in welcher Welt die heute leben, in unserer Gesellschaft. Die haben, jetzt gehe ich mal davon aus, von Gnade, das kennt noch so mancher, zumindest wenn als Schüler gerauft wird und einer sagt, hab Gnade mit mir, aber mit Tugend, da kennen wahrscheinlich viele Jugendlichen gar nicht mehr den Umgang damit. Wie ist das? Sie geben vermutlich auch Religionsunterricht. Kann man Jugendlichen die Begriffe Gnade und vor allem auch Tugenden, kann man das denen näher bringen? Kann man das denen begreiflich machen, was das heute bedeutet in unserer Zeit?
Ja, die Gnade, Sie haben das schon angesprochen, die Gnade, das ist eben ein Geschenk, ein unverdientes Geschenk. Wenn ich etwas angestellt habe und die Eltern verzeihen mir, dann schenken sie mir sozusagen ihre Gnade, ihr Erbarmen und tun mir keine Strafe auferlegen. Ja? Also das wäre zum Begriff der Gnade. Gnade ist also ein Geschenk, das wir unverdient bekommen. Wir können das nicht verdienen, die Gnade Gottes. Aber dann die Tugend, das ist etwas, die Tugend, das ist jetzt sehr unterschiedlich. Die Tugend, das ist auch etwas, wo man sich selber anstrengen kann, wo man selber sich mühen kann, um solche Tugenden zu erreichen, solche Tugenden zu erwecken. Glaube, Hoffnung und Liebe sind die göttlichen Tugenden. Also das sind Tugenden, die uns in einer ganz engen Verbindung mit Gott sehen und die auch, ja, sagen wir, nicht direkt erworben werden können, würde ich sagen, sondern die mehr Geschenk sind. Es gibt andere Tugenden, die Kardinaltugenden, da müssen wir uns selber mühen. Tugend, das kommt ja, meine ich, wenn ich jetzt mich recht erinnere, das kommt von Taugen. Also man muss sich jedenfalls anstrengen, man muss das Seine dazu tun, wenn man zum Beispiel gerecht sein will, wenn man tapfer sein will. Ja? Da muss man etwas auch selber einbringen.
Also um die göttlichen Tugenden, da kann ich darum beten, da werde ich befähigt von Gott, Glaube, Hoffnung und Liebe, aber die anderen Tugenden, da muss auch eine Initiative von einem persönlich kommen.
Ja.
Da muss man sozusagen auch was dafür tun.
Ja, das ist auch ein Ringen und ein Kämpfen.
Katechismus bei Radio Horeb. Am Mikrofon ist Michael Wielert. Wir haben heute vieles aus dem Katechismus gehört über die Notwendigkeit der Taufe und die Taufgnade. Der Gang schwindt. Wir haben eben gesagt, die Tugenden und die die Gnade, die muss man von Gott zum einen erbeten, aber man kann für die Tugenden auch was tun. Ich würde Sie bitten, dass Sie für uns ein Gebet sprechen, wo wir uns ganz besonders unter Gottes Schutz stellen und ganz besonders die nächsten Tage, dass uns diese Gnade, die wir von Gott empfangen haben durch die Taufe, dass uns die ganz neu bewusst wird und dass wir ein Verlangen und Streben nach den Tugenden bekommen und uns neu ausstrecken nach diesen Dingen.
Allmächtiger, ewiger Gott, voller Vertrauen bitten wir dich, schenke uns immer tieferen Glauben, gib uns eine große Hoffnung auf das ewige Leben, lass uns in der Liebe wachsen, damit wir anderen die Freude am Glauben weitergeben. Erfülle uns mit Dankbarkeit für das Geschenk der heiligen Taufe. Miterben Christi sind wir, Erben des Himmels. Das kann uns nur mit großer Dankbarkeit und Freude erfüllen. Lass uns dir treu sein. Lass uns dir treu bleiben, damit wir einmal ewig bei dir sein dürfen. Amen.
Amen. Vielen Dank, der Herr Schwind, für Ihre Zeit, für das, dass Sie uns erklärt haben, näher den Katechismus gebracht haben. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag und bis zum nächsten Mal dann. Dankeschön.
Ja, auf Wiederhören.
Wiederhören. Für Sie, wenn Sie die Katechismus-Sendung nochmals nachhören möchten, dann können Sie gerne beim CD-Dienst anrufen. Der ist täglich von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 16 Uhr für Sie freigeschaltet. Also morgen früh ab 9 Uhr können Sie die CD zum Beispiel von Katechismus bestellen, um nochmals nachzuhören. Die Nummer lautet 0700 75 25 75 20. Natürlich gibt es Informationen zur Sendung und zu den anderen Sendungen bei Radio Horeb auch immer im Internet unter www.horeb.org. www.horeb.org. Dort können Sie natürlich auch die CDs online bestellen.